Sali Martin, danke, dass du für das Interview zugesagt hast. Würdest du dich kurz vorstellen, wer du bist und was du so machst?
Also ich bin der Martin Haug und bin in Bern geboren, wohne jetzt aber seit 30 Jahren in der Region Basel. Ich bin von Beruf Lehrer und Heilpädagoge und arbeite jetzt fast mehr als 30 Jahre rund um das Thema Behinderung und mit Menschen mit einer Behinderung. Ich habe eine Familie, 4 Kinder. Ich habe auch immer Beruf und Familie vereinbart, zusammen mit meiner Frau. Das war für mich eine absolut zentrale Erfahrung. Und bin jetzt nach vielen Anstellungen oder einigen Anstellungen bei Betrieb eigentlich mehr oder weniger freiberuflich tätig.
Und zufrieden mit dem Freiberuflichen?
Ja, ich bin in meinem Thema, und das ist mein Thema, also Menschen mit einer Behinderung, Gesellschaft und Behinderung. Und wenn man freiberuflich tätig ist, dann hat man einfach auch mehr Freiheiten, man ist unabhängiger, man kann auch ein bisschen radikal sein, unbequem sein. Und das habe ich vor allem bei meiner letzten Stelle als Leiter von der Fachstelle für Gleichstellung und Inklusion von Menschen mit einer Behinderung im Kanton Basel-Stadt ja auch zu spüren bekommen, dass man anpasst muss sein, massvoll muss sein. Und das ist jetzt alles nicht mehr so.
Ja, das sehe ich auch auf meinem Kanal. Ich habe wirklich, ohne jetzt irgendwie jemanden im Rücken etwas machen. Natürlich fehlt es mir dann manchmal an irgendwie finanziellen Mitteln. Oder auch, es ist halt wirklich ein 24-Stunden-Job manchmal auch, weil es sich selber wieder bewegt. Also lustig machen auf dem Markt und dann halt auch wieder immer up-to-date sein. Aber das, was du sagst als Freiberuflicher, ist natürlich schon gäbig. Da kann man auch mal so Institutionen fragen, was sie für Inklusion machen, oder? Ohne Angst zu haben, dass man dann auf den Deckel bekommt. Aber die Faszination oder die Leidenschaft für das Thema Behinderung nehme ich bei dir extrem stark wahr, weil wir haben ja auch schon zusammen gearbeitet. Von wo kommt die Leidenschaft für das Thema? Was hat das ausgelöst vor 30 Jahren?
Ja, es geht noch weiter zurück. Okay. Es geht eigentlich, so ein Urerlebnis war eigentlich, als ich 18 war. Ich war dann zu Bern im Lehrer- und Lehrerinnen-Seminar, also in der Ausbildung zum Primarlehrer. Und wir haben im letzten Jahr hat es so Wahlwochen gegeben mit einem Schwerpunktthema. Und ich habe mich dort mehr oder weniger zufällig, so ist auf jeden Fall meine Erinnerung, für die Woche zum Thema Menschen mit einer Behinderung angemeldet. Und ich habe vorher mit diesem Thema eigentlich nichts zu tun gehabt. Und ich habe auch so die gleichen Ängste und Vorurteile gehabt, die man einfach hat
gegenüber dem
Thema. Ja, also die Unsicherheit, Unwissen. Vielleicht auch Vorurteile, dass Menschen sind mit Leistungseinschränkungen und andere Menschen. Und dann ist eben in dieser Woche ein Besuch angesagt im Schulheim Rossfeld. Das gibt es heute noch. Das ist ein Schulheim für Kinder mit schweren körperlichen Beeinträchtigungen, die eigentlich zum Teil schon als kleines Kind dort herkommen und dann eigentlich ihre Schulzeit, zum Teil auch ihre Ausbildung dort machen. Und dort sind wir angemeldet für einen Besuch und ich kann mich noch gut erinnern, wir sind in das Gebäude reingekommen. Das ist so wie ein klassisches Schulhaus mit einem breiten Schulhausgang und die Leitung von dem Rossfeld hat uns eingeführt in die Institution und dann plötzlich sind hinten am Ende des Gangs etwa 8 oder 10 junge Buben und Mädchen auf Rollbretter auf uns zugerollt. Und das sie, hat uns der Leiter nachher gesagt, das sind jetzt eben Kinder mit einem offenen Rücken, die noch nicht sitzen können. Und die sind auf diesen Rollbretter gekommen und haben total den Spass gehabt, haben gelacht und gekreischt und sich gegenseitig gestossen. Und die sind einfach an uns vorbei geflitzt. Und für mich ist das irgendwie wie ein Schock gewesen, im Sinn von, dass ich wie etwas gesehen habe mit eigenen Augen, die ich mir eigentlich gar nicht vorstellen konnte. Nämlich Fröhlichkeit, Lachen, Energie.
Ja, man sieht es halt gerade in deinen Augen. Also, man sieht das Bewundern und das die Faszination, das Funkeln sieht man. Und dann, wie ist es weitergegangen?
Ja, und was mich vor allem irritiert hat, ist, ich habe gemerkt, das ist eigentlich, irgendetwas stimmt da nicht. Also, so ein bisschen die gesellschaftliche Wahrnehmung von Menschen mit einer Behinderung und die Realität. Und dann habe ich gedacht, doch, das ist ein interessantes, herausforderndes Feld und habe mich interessiert, nachher für Heilpädagogik zu studieren an der Universität Freiburg. Freiburg hat so ein renommiertes heilpädagogisches Institut, das es heute noch gibt. Und dann bin ich dort angegangen, 3 Jahre, und habe eigentlich fast nur Irritationen erlebt, im Sinn, dass wir eigentlich während 3 Jahren nur über Menschen mit unterschiedlichsten Behinderungen und ihre Defizite und wie man die ausgleichen kann, geredet hat. Und wir haben in diesen 3 Jahren haben wir nie eine persönliche Begegnung gehabt mit einem Menschen mit einer Behinderung. Und das hat mich noch einmal nachhaltig irritiert, im Sinn von, dass ich gemerkt habe, das stimmt irgendetwas nicht. Wir reden über Menschen, man gibt uns aber nicht die Gelegenheit, diesen Menschen zu begegnen und sie lernen zu kennen und herauszufinden, was die Menschen ausmacht. Und das hat mich eigentlich bestätigt, dass das Thema unglaublich spannend ist und dass man dass so viel könnte entdecken, und das hat sich jetzt eigentlich in 30 Jahren nur bestätigt.
Das klingt sehr faszinierend. Ich habe mich schon mit der Begrifflichkeit das Problem. Heilpädagogik, da denke ich, ja, vielleicht müssen wir schon mal dort anfangen und mal vielleicht irgendwie ein anderes Wort finden. Ich finde auch Sonderpädagogik nicht so erquickend. Und vor allem, warum habe ich etwas gegen Heilpädagogik? Weil es hat schon den Anstrich, wir wären krank. Und man muss jetzt uns heilen. Uns muss man nicht heilen. Also vor allem, ich jetzt, wo mit dem auf die Welt gekommen bin für mich normal. Oder? Also, die Behinderung ist ein Teil von mir. Sie macht mich sogar auch zu einem grossen Teil zu dem, was jetzt da ist. Also da muss man nicht heilen. Was ich mir manchmal würde wünschen von den Heilpädagogen an und für sich, ist mehr Risikobereitschaft, mehr auch offen sein. Also man kann ja schon, wie soll ich sagen, ein Bild haben von einem Spastiker oder von einem Querschnittgelähmten oder Spina Bifida. Aber nur weil man den Background hat, ist nicht jeder so. Sondern mehr wie die Individualität und eben kein Fallbeispiel. Und mehr vielleicht auch ermutigen, auch zum Fehler machen. Und nicht immer nur beschützen, weil das macht die Welt ist wegen dem nicht viel besser, wenn du uns immer beschützt. Und das wünschte ich mir. Aber jetzt in diesen 30 Jahren, in dieser heilpädagogischen Geschichte, hat es da einen Wandel gegeben? Aus seiner Sicht? Oder ist das ein bisschen mehr auf der Stelle geblieben?
Ja, also das ist sicher eine von der ganz, ganz zentralen Fragen, ob sich im Bereich von der Heilpädagogik oder der Sozialpädagogik, ob sich da wirklich grosse, entscheidende Sachen verändert hat. Und da bin ich relativ ernüchtert. Also okay. Ich bin der Meinung, es hat sich in den relevanten Themen hat sich nichts verändert. Ich kann mich erinnern, noch am Ende des Studiums ist schon das Thema Normalisierung aufgekommen, also als eine Art einen neuen Zugang zum Thema Behinderung, nämlich Normalisierung von den Lebensbedingungen im Sinn von zurückkommen ins normale Leben, können teilnehmen am Leben, eine Persönlichkeit sein, eine Identität zu haben. Und das hat sich ja nachher noch weitergezogen. Es hat dazu unzählige Literatur gegeben. Aber umgesetzt hat man praktisch nichts. Das heisst, man hat den absolut zentralen Begriff der Normalisierung eigentlich als theoretisches Konstrukt lässt da und gleich ist es nachher in den 80er, 90er Jahren mit dem Empowerment gegangen. Auch das ja eigentlich das, was du vorher beschrieben hast, also eigentlich die Selbstermächtigung der Betroffenen, ein gutes, ein sinnvolles Leben können zu führen und die Funktion der Fachpersonen eigentlich auf Augenhöhe und als Assistentin, Assistent eigentlich als Ermöglicher eben von einem schönen, guten Leben. Auch da, ich sehe eigentlich wenig in der Umsetzung, sonst müssten wir ja wirklich im öffentlichen Leben unterschiedlichste Menschen mit einer Behinderung eigentlich sehen, unterwegs, man müsste sie sehen bei der Arbeit, man müsste sie sehen bei der Kultur, also mit anderen Worten, Menschen mit einer Behinderung leben nach wie vor in einer Sonderwelt, so wie ich es dann in Freiburg erlebt habe, wie als Exoten, die man gar nicht zeigen darf, auf ihrem eigenen Planeten.
Ja, in der Behindertenbewegung sehe ich so eben zwei Extreme. Oder? Dann gibt es eben die Geburtsgebrechen, die halt in der separativen Schule sind. Und dann sehe ich auch noch die, die einen Unfall hatten. Und das ist dann für mich auch manchmal ein gewisses Extrem, weil ich will niemandem nahe treten, aber das Umfeld hat manchmal wie so das Gefühl, wir sind ja eigentlich gar nicht behindert. Also wir sind eigentlich sitzende Fußgänger, oder? Und darum, glaube ich, klafft auch der grosse Spagat aus, weil wir eben noch keine Normalisierung auch im Thema haben. Oder es gibt dann die, die es verstecken und die, die es halt wo Gesellschaft, da ein gewisses Bild im Kopf hat und dann darum auch die Werkzeuge wie Institutionen erschaffen haben, weil sie eben mit der Reibung nicht umgehen können. Was ich aber im Beruf ein bisschen feststelle, Martin, vor allem bei der Heilpädagogik, und da mache ich mir jetzt wieder keine Freunde bei den Heilpädagogen, früher, ich bin in den 2000er eingeschult worden, aber ich bin noch ein 90er Kind, hat man eben, glaube ich, wie du, die Ausbildung zuerst als Lehrer gemacht und den Heilpädagoge obendrauf. Und das schaue ich eher noch als gut an, weil der Hauptaugenmerk Wissen vermitteln im Vordergrund steht. Jetzt ist ja bei der Heilpädagogik, kannst du das von Anfang an schon lernen, der Heilpädagoge. Und dann bist du eben ein Fallbeispiel. Also, ich hatte noch Pädagogen, die den Lehrer gemacht haben, und die haben auch wollen, dass man rechnet, schreibt und alles noch macht. Natürlich schon im separativen Setting, das muss man schon sagen, aber der Triebfeder vom Lehren war gleich noch da, was ich bei den jetzigen Heilpädagogen manchmal ein bisschen in Frage stelle. Wie siehst du das Bild auf deinem Beruf heute?
Ja, also die Begriffe haben sich ja nicht verändert. Nein. Viele Unterrichtsinhalte haben sich auch nicht verändert. Und ich denke, das, was du vorher gesagt hast, das ist einmal ein ganz zentraler Punkt. Das Heilen, das haltet sich. Ja. Und das ist nicht nur das, was du gesagt hast, dass man damit suggeriert, einen Menschen mit einer Behinderung muss man heilen. Dann müsste man definieren, ja, woher, was stimmt denn nicht, dass man sie genau muss heilen. Und das Zweite ist, dass natürlich mit dem Begriff wie eine Hierarchie entsteht zwischen dem, der heilt und dem, der geheilt wird. Und ich glaube, das ist eines der ganz, ganz grossen Probleme, dass man Menschen, die einen Unterstützungsbedarf haben aufgrund von einer Behinderung, nicht kann bevormunden durch die Hierarchie, sondern es geht eigentlich viel mehr darum, eben auf Augenhöhe herauszufinden, wer ist der Mensch, was hat er für Pläne in seinem Leben, wo braucht er behinderungsbedingt Unterstützung. Er muss können sagen, wer die Unterstützung soll geben. Das heisst, es ist eigentlich eine Zusammenarbeit, ein Austausch zwischen der Hauptperson am Betroffenen und einem klugen, intelligenten, sensiblen, wertschätzenden Begleiter. Und irgendwie fühlt sich die Heilpädagogik durch die Tätigkeit, die ich hochpädagogisch finde, irgendwie abgewertet und pflegt natürlich immer noch die zum Teil absurden Fächer wie geistig behinderte Pädagogik, hörbehinderte Pädagogik, sehbehinderte Pädagogik, als ob nicht Pädagogik an sich schon eine Wissenschaft ist, wo das Ziel eigentlich ist, am einzelnen Menschen so zu helfen, dass er sich zu einer Persönlichkeit entwickeln kann.
Sehr spannend. Vor wir wieder auf Pädagogik drücken, mit mich noch eine Zwischenfrage. Martin, für dich, was ist eine Behinderung? Für dich persönlich?
Ja, also das ist jetzt eigentlich etwas, wo ich jetzt Mühe habe, eine Antwort darauf zu geben. Weil ich es klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd und ich meine es aber auch nicht. Eigentlich wie nichts. Also wir kennen uns jetzt schon eine Zeit, du machst immer mit bei unserem Ausbildungsmodul in Luzern an der Höheren Fachschule für Sozialpädagogik und ich nehme die wahr als Jan Graf und irgendwie nicht als
Spastiker. Ja,
oder Rollstuhlfahrer. Ja. Und für mich ist das eine grosse Befreiung im Sinn von wie auch eigene nachhaltige Vorurteile, die man immer wieder hat, immer wieder können zu überwinden in dieser Arbeit und zu merken, das Relevante ist ja nicht der Rollstuhl, sondern dein Herz zum Beispiel, deine verschiedenen Kompetenzen, dein Lachen, deine Ausstrahlung. Und ich sehe eigentlich, heute habe ich wenigstens das Gefühl für mich, eigentlich das.
Danke, das merkt man auch. Also wenn man mit dir sich unterhält, fühlt man sich auf Augenhöhe. Und was ich immer zu dem Thema sage, eine Behinderung, ist eigentlich eher eine Wechselwirkung. Also erst durch die genormte Welt ist erst Behinderung sichtbar. Und nicht ich als Mensch fühle mich behindert, sondern eben, wie ich vorher gesagt habe, für mich ist die Spastik ein Teil von mir, sie gehört zu mir, also ist für mich nichts abwertend, oder? Aber wenn ich dann manchmal schon sehe, die genormte Welt, wo ich aber auch ein Teil bin von dem, weil ich habe auch Normen im Kopf, wo ich immer wieder muss überdenken und auch mein Reflex, das geht jetzt nicht, gewisse Sachen, auch muss ich überdenken, natürlich geht's, man muss nur wählen. Und das sage ich auch, die Kreativität wünschte ich mir nicht einmal von der Gesellschaft, weil das bin ja ich auch, sondern von den Fußgängern. Dass man nicht einfach sagt, das geht nicht oder wir müssen das abklären, sondern einfach mal lösungsorientiert wird, Sachen anschauen, oder? Mhm. Wie auch Barrierefreiheit. Mhm. Aber da muss ich dir nicht gross erzählen. Aber jeder Politiker, der da sitzt, wird zart rosa. Mhm. Wenn ich sage, Barrierefreiheit ist ein gesellschaftliches Thema und nicht ein behindertes Thema. Mhm. Und dann schaue ich mir mit grossen Augen an und sage, ja, ob jetzt ein Vater, der mit seinem Bub oder Mädchen unterwegs ist, mit Kickboard, hätte ich es gerne eben. Oder wenn er mit dem Kinderwagen unterwegs ist. Und wenn man alt wird, sind wir irgendwann alle auf Hilfe angewiesen, wenn du so willst, überspitzt behindert im Fachjargon. Und dann müsste ich dir auch nicht die Verhältnismäßigkeit immer aufschreiben, wenn es unter dem Aspekt würde ich machen. Und dann komme ich zu so Schnattatmung über, also werde ich wirklich rot. Aber ich verstehe das nicht. Will man denn uns einfach als Kostenpunkt anstellen? Ich probiere es immer wieder zu sagen, wenn jemand da ist. Und man merkt dann auch, so einen Punkt haben sie sich gar nicht überlegt. Aber eigentlich ist Barrierefreiheit ein gesellschaftliches Thema. Mhm. Nicht?
Also, du hast absolut recht. Und das ist, ich finde, eine von den ganz grosse Irritationen auch in diesem Thema, weil es gibt wie ein paar ganz einfache wie Erkenntnisse. Also der Mythos, es ist eine Minderheit, das stimmt ja schon lange nicht mehr. Wir haben Zahlen, wir wissen, dass 20% von der Bevölkerung eine dauerhafte Funktionseinschränkung haben. Wir wissen, dass fast 1 Million von den Menschen über 80 ist. Wir wissen, dass alle schweren körperlichen Erkrankungen wie Herz-Kreislauf-Erkrankungen oder Krebserkrankungen zu dauerhaften psychischen Erschütterungen führen. Also vielleicht 40% oder bis 50% von den Menschen führen eigentlich ein verletzliches Leben. Und gleichzeitig ist es den Menschen nicht möglich, sich jetzt zum Beispiel in deine Situation hineinzuversetzen. Und das finde ich, das braucht eigentlich nicht ein Studium, dass du ein Mensch mit vielen Potenzial willst am gesellschaftlichen Leben teilnehmen, du aber mit deinem Rollstuhl einfach eine Treppe oder eine Stufe nicht kannst überwinden. Also muss man das Hindernis beseitigen. Und das finde ich fast, kann ich mir fast nicht vorstellen, warum dass man sich das eigentlich nicht vorstellen kann. Und ich glaube, aber dahinter steckt einfach vielleicht eine ganz, ganz grosse Angst vom Menschen, sich der Möglichkeit, auch in dieser Situation zu sein oder sich dem verletzlichen Leben zuzuwenden, riesig ist. Und statt eben sich selber zu entlasten und den Kontakt mit diesen Menschen zu suchen und ihren Wert zu sehen, tut man eigentlich auf das Gegenteil setzen. Und das ist Ausgrenzung und Entsorgung.
Ja, was ich halt immer interessant finde beim Menschen, jeder will individuell sein. Aber wenn man dann wirklich eine individuelle Gesellschaft will, grenzt es mir gleich aus. Also das ist ja irgendwie auch wieder irgendwie eine Sache, die sich blockiert. Jeder pocht auf seine Individualität, aber die Norm in der Gesellschaft ist einfach gleich eben Minderheit. Aber das ist nur im Kopf. Weil eben, es ist 1,8 Millionen, sagt glaube ich, das Bundesamt für Statistik, haben eine Behinderung in welcher Form auch immer. Oder? Aber wenn man dann eben mit Begrifflichkeiten wie vorher kommt, hat das natürlich schon den Anstrich, als wäre das etwas nicht Gutes. Oder? Aber ich glaube, manchmal ist Behinderung auch Ausdruck von der Vielseitigkeit, wenn man es jetzt philosophisch anschaut vom Leben. Das Genormte ist eigentlich abnormal, dass jeder gleich will sein, oder? Aber warum hat der Mensch den Reflex von dem Genormten? Hast du da auch schon Gedanken gemacht? Weil ich muss selber sagen, ich bin manchmal auch in dieser genormten Welt daheim. Und muss mich manchmal selber korrigieren. Auch ich als Behinderte.
Ja, ich könnte mir vorstellen, dass es gibt dem ja gewisse Sicherheit. Genau. Also wenn man definiert, zum Beispiel, was normal ist und was nicht normal ist, dann hat man wie eine Grundlage. Und dann kann man sich ein bisschen an dem ausrichten. Und ein Umgang mit Vielfalt und auch Akzeptanz für Vielfalt, auch für unterschiedliche Lebensentwürfe, das finde ich, das ist herausfordernd. Das braucht sehr viel auch Zuwendung, Wertschätzung. Es braucht eine tiefe Überzeugung, zum Beispiel, dass eben Menschenrecht oder das Recht auf ein gutes Leben wirklich für alle gelten, ganz unabhängig von den einzelnen Voraussetzungen. Und ich glaube, das spielt eine Rolle. Dann, denke ich, fehlt uns heute einfach Zeit, uns mit ein bisschen komplexeren Sinnfragen auseinanderzusetzen. Natürlich steckt hinter der Diskriminierung von Menschen mit einer Behinderung ohne Bewertung. Also der Fakt, dass wir so langsam vorkommen in diesem Bereich von der Gleichstellung, dass man, wie du es gesagt hast, um Barrierefreiheit muss kämpfen, das hat natürlich damit zu tun, dass die Gesamtgesellschaft bewusst oder unbewusst denkt, ja, eigentlich lohnt es sich doch gar nicht. Ich meine, darum diskutieren wir eher, diskutieren wir ja auch über Verhältnismäßigkeit, was ja eigentlich absurd ist. Ich meine, im ganzen Strassenbau reden wir auch nicht von Verhältnismäßigkeit, weil fast alle Autofahrer wird dort halt auch alles gemacht. Aber weil man Menschen mit einer Behinderung noch viel zu selten sieht, weil vieles nicht zugänglich ist, denkt man eben, ja, das ist doch gar nicht so wichtig, es gibt ja gar nicht so viel von denen und warum müssen die jetzt auch noch zum Beispiel in ein Theater oder in ein Kino reinkommen? Und die Bewertung, ich denke, das ist die ganz grosse Herausforderung für eine Gesellschaft, zu merken, dass sie nicht die Schwachen, sondern dass sie eigentlich die Starken im Sinn von, die sie in einer anspruchsvolleren Lebenssituation, weil aufgrund von ihrer Behinderung ihnen vieles nur mit zum Beispiel barrierefrei zur Verfügung steht.
Ja, da halt, wie es Grosse gibt und Kleine gibt, gibt es jetzt halt auch Rollende. Martin, ich habe mich schon lange studiert, ich will mit dir ein Thema beachern, aber ich will einfach zielgerichtet auch, wie bringen wir Fußgänger vor allem, weil sie haben ja das Konstrukt auch entworfen, dazu an, dass die Idee von der Institution, wie sie jetzt da ist, in eine neue Zeitrechnung hineingeht. Weil, dass es Institutionen gibt, stelle ich jetzt die These auf, ist nicht die Schuld an den Institutionen per se, sondern am Auftrag, den man, glaube ich, vor etwa 80 oder jetzt 70 Jahren gegeben hat, wo man gesagt hat, wir wollen einen sicheren Ort irgendwo auf einem Hocker oben, oder möglichst weit von der Gesellschaft, will man eben das, was man nicht diskutiert, vorher diskutiert hat, nicht austragen will. Aber wir wollen auch ganz einen sicheren Ort, wo immer der Regenbogen scheint, wo es ja nicht stimmt. Aber im gesellschaftlichen Denken, wie bringen wir Behinderten das an, dass die Gesellschaft begreift, dass sich der Auftrag geändert hat, weil ich glaube, wenn sich der Auftrag ändert, ist eine Institution eher bereit, weil sie sind ja auch ein Unternehmen, sich an dem Auftrag, weil ja dann durch Gesellschaft ja auch Politik sich ändert, dann ist die Institution eigentlich nur das Ende von der Nahrungskette, wo dann einfach den Auftrag entgegennimmt. Wie bringen wir den Auftrag ins 21. Jahrhundert?
Ja, also ich denke, die Gründung von der Invalidenversicherung hat eigentlich mit guten Absichten, nämlich eigentlich der Förderung und der Begleitung von Menschen mit Unterstützungsbedarf dazu geführt, dass einfach ganz viele Sondereinrichtungen entstanden sind im Bereich von der Schule, im Bereich von der Ausbildung, im Bereich von der Arbeit und im Bereich vom Wohnen. Und früher sind die am Anfang ja in der Regel weit weg vom öffentlichen Leben gebaut worden. Ich denke, da spielen jetzt eben so Sachen eine Rolle, wie wir vorher diskutiert haben. Mit der Zeit ist man ein bisschen mehr zum öffentlichen Leben und auch in den Sozialraum gekommen. Aber an der Grundphilosophie, dass Menschen mit einer Behinderung in einer Institution am besten begleitet und gefördert werden, hat sich nicht viel verändert. Was sich aber radikal verändert hat, das sind natürlich die Rechtsgrundlagen. Und wir haben mit dem Behindertengleichstellungsgesetz, das übrigens ein Nationalrat mit einer Behinderung lanciert hat, ich weiss nicht, ob wir heute sonst das Behindertengleichstellungsgesetz hätte. Der Marc F. Sutter, der dann für die FDP im Nationalrat war, hat einen vorpolitischen Vorstoss gemacht für einen Auftrag für einen Diskriminierungsbericht und dann eine Rechtsgrundlage für einen Abbau von Diskriminierungen. Wir haben seit 2004 das Behindertengleichstellungsgesetz. Wir haben mit der UNO-BRK ein grossartiges Instrument, das klar sagt, Menschen mit einer Behinderung haben wie alle anderen Zugang zu den ganz grundlegenden Menschenrechten. Und eines von diesen grundlegenden Menschenrechten ist Teilnahme am öffentlichen Leben und Selbstbestimmung. Also zurückkommen ins öffentliche Leben und selber bestimmen, wo man wohnt, wo man arbeitet und wie man den Unterstützungsbedarf zugesprochen bekommt. Und diese Entwicklung machen die Institutionen nicht mit und ich habe den Eindruck, sie verweigern sich auch, wirklich konsequent zu überlegen, was heisst das für uns? Und Eine Institution ist per Definition, auch wenn sie beste Dienstleistungen anbietet, ein Lebensort, der so viele Einschränkungen hat, wo eigentlich ein selbstbestimmtes Leben mit Beziehungsvielfalt, mit Angebotsvielfalt, mit Selbstbestimmung eigentlich verunmöglicht. Und das finde ich die grosse gesellschaftliche Herausforderung eigentlich vor allem für die Politik, nicht für die Betroffenen. Das finde ich aber zum Teil auch so spannend, dass man das Gefühl hat, die Umsetzung von Menschenrechten, das ist eigentlich die Aufgabe der Betroffenen. Dabei, gerade die Schweiz, wo sich sehr viel einbildet auf den Menschenrechten, sollte sicherstellen, dass alle Menschen, ganz unabhängig von den individuellen Voraussetzungen, eben die Menschenrechte in Anspruch nehmen können.
Da gebe ich dir auch recht grossmehrheitlich, aber wer macht Politik? Gesellschaft. Also irgendwie müssen wir eigentlich mal einen Grundkurs gesellschaftlich machen in der UNO Berca und halt auch wirklich sagen, was der Assistenzbeitrag ist und halt wirklich mit jedem Einzelnen, mit jedem Nachbarn eigentlich fast diskutieren und hoffen, dass es anders gewählt wird. Weil wenn der Druck kommt von Gesellschaft und Politik, könnte man die Verweigerungstaktik, die gewisse Institutionen machen, auch nicht mehr aufrecht behalten? Oder die wird auch geduldet von irgendwo, die Verweigerungstaktik. Oder irgendwo wird ja die gleich durchgewunken. Und dort, glaube ich, gebe ich dir zum Teil recht, ist es sicher ein Auftrag von der Politik, die Gesetze, die man eingegossen hat, umsetzen, aber Sichtbarkeit, und da sind wir wieder fast bei der Barrierefreiheit, ist schon von jedem Einzelnen. Er muss nicht jeden Auftrag so annehmen wie jetzt der Islam oder ich, so gegen raus. Aber wenn ihn etwas stört, soll er rausgehen und soll das kundtun und soll mit seinen Nachbarn darüber reden, weil dann für die Nachbarn auch wieder anfangen, neue Synapsen bilden. Und dann wird man vielleicht sichtbar, wenn über Kürzungen diskutiert wird. Und so fängt man eben anfangen zu diskutieren. Ich sage einfach, jeder soll doch zu dem stehen, was er will. Und soll das irgendwie kundtun. Weil dann wird sich etwas bewegen. Oder nur Pfust im Sack machen von unserer Seite her. Bringt eben dann auch nichts. Und nur warten, dass es besser wird, habe ich schon selten etwas gesehen, dass ich einfach warten kann, bis das Christkindli kommt. Also, so habe ich die Erfahrung gemacht.
Also, ja. Es ist sehr komplex und es ist ganz schwierig, ein etabliertes System durchaus von der Ausgrenzung zu ändern. Weil die Öffentlichkeit ja gewisse Voraussetzungen braucht, zu verstehen, aha, was heisst Barrierefreiheit, was heisst Zugang zur Kultur, was heisst inklusive Schule, was heisst inklusive Berufsbildung. Für das muss sie ja mit Betroffenen im Kontakt stehen, sie erleben als vollwertige Persönlichkeiten. Solange viele Menschen mit einer Behinderung außerhalb der Gesellschaft leben, finden die Begegnungen nicht statt. Das ist mal ein Grund. Das Zweite ist, dass natürlich die Finanzierung vom jetzigen System eigentlich auf Ausschluss aufbaut. Also finanziert wird letztendlich die dienstleistenden Institutionen, und das wissen wir ja, wir haben ein krasses Missverhältnis zwischen stationärer Hilfe und ambulanter Hilfe. Auch weil die ambulante Unterstützung im Sozialraum zum Beispiel oder eben auch der Assistenzbeitrag nicht richtig finanziert sind und nicht richtig funktionieren. Und so durch das wird wie unser Ziel, nämlich die Selbstverständlichkeit von der Gewährung von Grundrechten, permanent erschwert. Ich muss aber auch noch etwas sagen zum Thema Politik. Ich finde es erstaunlich, und zwar, dass sämtliche Parteien, und das sage ich jetzt wirklich, von rechts bis links eigentlich nichts machen für die politische Partizipation von Menschen mit einer Behinderung zu fördern und Betroffene in Parteien reinzunehmen, in der Partei zentral und wertschätzend zu positionieren, bei Wahlen auf gute Listenplätze zu bringen, weil wenn wir in allen kommunalen, kantonalen und nationalen politischen Gremien gute Betroffene hätten, es würde sich sofort vieles würde sich verändern.
Das ist so. Aber ich glaube, du bist eben 30 Jahre oder sogar länger schon in dieser Thematik. Wie nimmst du die Selbstvertretung wahr?
Ja, das ist schon ein grosses Problem. Also auf der einen Seite finde ich, das kannst du vielleicht noch selber sagen, du bist natürlich jetzt ein Beispiel von Energie und Vitalität. Ich weiss ja nicht genau, wie viel Energie und Kraft dir das Engagement, Behinderung zu einem öffentlichen Thema machen, auch kostet. Ich weiss aber von vielen Betroffenen, ein Grund, dass sie sich nicht stärker engagieren, ist auch, dass sie schlicht Kräfte nicht haben. Dass sie einfach ein anspruchsvolles Leben führen, das ein bisschen instabil ist, wo ein bisschen fragil ist und nicht die Öffentlichkeitsarbeit, auch politische Arbeit, das kostet heute unglaublich viel Energie und Einsatz. Das finde ich. Und das zweite Frage von der Selbstvertretung ist natürlich auch ein deprimierendes Thema.
Wohl, ich gebe dir da auch recht. Wohl, ich merke langsam, kommt so ein Schimmer weit vom Horizont, aber es kommt eine Welle, wenn man jetzt eben schaut, was ich mache, oder ein Islam, der immer probiert, oder wir haben eine Kantonsrätin, die im Rostel ist, wir haben jetzt auch zwei Nationalratskandidaten gehabt, Zürich eben mit dem Islam, der ist natürlich auch immer dran, aber es kommt, und was ich eben auch sehe, ist, durch den integrativen Schulansatz haben wir natürlich auch eine andere, also viele verteufeln die auch und man muss sicher Anpassungen machen, aber das Bild von Behinderten zu sich selber ist natürlich anders, als wenn man sie, bös gesagt, versorgt. Also man merkt jetzt schon langsam, jetzt kommen die Ersten raus, die eine integrativ geschulte bekommen haben, die ganz sagen, wir sind jetzt da, wir haben jetzt einen Sek-Abschluss. Wir wollen jetzt auch etwas für den Sek-Abschluss auch sehen. Also da merke ich schon, kommt eine junge Generation, die sich ein bisschen schüttelt. Aber was ich dann wieder nicht verstehen kann, ist, da bin ich auch vielleicht auch ein bisschen radikal. Ich habe manchmal ein bisschen Mühe mit diesen vielen Schattenberichten und mit diesen Berichten. Ja, wenn ich jetzt einen Bericht lese von letztem Jahr, ist der Entdeckung gleich wie vor 5 Jahren. Also wir wissen, wo die Probleme sind. Jetzt müssen wir sie endlich auch hochschulen, auch wenn man ausbildet, endlich die Ansätze nehmen und auf die Straße bringen und nicht immer Berichte machen und dann, wenn ich frage, was mache ich dir zur Inklusion, heisst ein Bericht. Mhm. Weil Papier nimmt alles an. Mhm. Und das verstaubt auch ziemlich schnell und vergilbt. Also man muss es auf die Straße bringen. Und wenn ich den Spass auch mal machen mit Sportlern, auch mal nicht zum Thema Behinderung, dann gibt mir das auch wieder Kraft, um die Frage zu stellen. Und aber ich bin natürlich gerne ein bisschen vorne und ich nehme auch gerne Gegenwind. Den Gegenwind wird immer noch grösser. Also für mich ist es eigentlich fast wie ein Dynamo. Desto mehr, dass ich mache, desto mehr Energie habe ich. Aber ich sage, durch Digitalisierung ist es natürlich wieder ein Zweig, wo Menschen mit einer Behinderung helfen kann, oder? Aber eben, wenn ich dann mit Studenten rede und ich höre einfach aus der Diskussion raus, dass Behinderung schon ein wichtiges Thema ist, weil sie arbeiten ja drauf. Aber wenn ich dann höre, ab 5 Uhr habe ich Freizeit, dann weiss ich dann schon auch, was wir sind, Arbeit. Mhm. Und dann ist dann der Reflex, wo ich dann auch oft frage, ja, wie viel Hände denn in der Sportverein, oder jetzt, wenn ihr ja so viel über Inklusion lehrt, Warum setzt ihr das nicht gerade in eurem Sportverein um? Mhm. Warum macht ihr das nicht in Yoga-Gruppe? Oder wenn ihr einen Abend macht, einen Musikabend, warum schreibt ihr nicht an oder schaut, dass es barrierefrei ist und schreibt es dann an? Oder? Mhm. Jetzt in der letzten Veranstaltung, wo ich war, habe ich das erste Mal bei meinem Lehrgang gehört, dass jemand die Idee in ihren Sportverein bringt. Und dort fängt es eben an. Oder auch im Segment, wo wir mit uns arbeiten, wenn wir uns nur als Arbeit sehen, wo bis vom 9 bis am 5 geht, ist Inklusion auch aus dem Ecke sehr schwierig zu machen und sonst nur projektbezogen, oder?
Ja. Also du hast jetzt ganz, ganz viele wichtige Punkte angesprochen. Vielleicht am Anfang hast du ja die Frage von der Selbstvertretung noch thematisiert. Und ja, das ist in der Schweiz ein riesen Problem. Wir haben im Unterschied zu anderen Ländern, die ja zum Teil auch, weil sie kriegsbetroffen waren, wie
Amerika.
Ein anderer Druck hatte, behinderte Menschen zu integrieren und ernst zu nehmen, haben wir eine schwach ausgebildete Selbsthilfe. Wir haben irgendwie das Gefühl gehabt, mit der Gründung von der Invalidenversicherung und deren Invalidenrente haben wir ja die Betroffenen zufriedengestellt. Und wir haben keine politische Kraft, die nun wirklich permanent und bei jeder Gelegenheit eigentlich Druck kann machen. Nicht nur zahlenmässig, sondern auch wirklich mit guten, konkreten Vorschlägen. Das führt dazu, dass wir eigentlich uns von Bericht zu Bericht schleppen, wo immer wieder die gleichen Missstände wiederholt. Also das, was jetzt im letzten Schattenbericht zu der Umsetzung von der UNO-BRK gestanden ist, das ist zum Teil schon vor 20 oder 30 Jahren hat man das festgehalten und festgeschrieben. Aber es passiert ja nichts. Also wir haben eigentlich, nach dem Bericht vom Bundesrat, hätte man ja eigentlich 2.000-3.000 Leute gesehen vor dem Bundeshaus, die gesagt haben, wir akzeptieren den Bericht auch nicht im Sinn von, dass es ja nicht einmal einen Umsetzungsplan gibt für die UNO-BRK. Also das finde ich ein grosses Problem. Ich hoffe auch wie du, dass die junge Generation von Betroffenen ein grosses Engagement zeigt, dass aber auch wirklich gezielt Türen aufgemacht werden für die Jungen. Und ich habe auch Hoffnung aufgrund auch von meiner Tätigkeit in Luzern, dass junge Leute, die in diesen Beruf einsteigen, eigentlich sehr schnell verstehen, um was es geht, auch was ihre eigentliche Rolle ist. Nur können sie nachher mit dem Eintritt in die Arbeit eigentlich unter enormem Druck eigentlich sich anzupassen.
Aber ja. Auch dort muss man Gegenwind aushalten. Und halt wirklich immer wieder
rein. Und dann kommt natürlich noch etwas anderes dazu, das ist das Trauen von der Fachhilfe. Und das wissen wir ja auch. Die Fachhilfe ist in der Schweiz finanziell sehr gut ausgestattet, ist nach wie vor eigentlich eine grosse Macht und nach wie vor ist es vor allem die Fachhilfe, die eigentlich im Diskurs rund um Behinderung eigentlich redet und kaum die Betroffenen. Wir wissen ja auch, dass bei der Fachhilfe nach wie vor wenig Betroffene involviert sind in allen Hierarchien der Organisation. Das heisst, ob die Fachhilfe tut letztendlich sich selber bestätigen und erhalten, statt ganz gezielt die Übergabe der Macht an die Betroffenen eigentlich zu fördern und auch zu finanzieren.
Ich glaube, ich bin ja bei ProCap angestellt und das ist einer der Leitsätze eigentlich von ProCap, wie es mal hingeschrieben ist. Und das finde ich eigentlich sehr löblich. Eigentlich ist es die Aufgabe, irgendwann den Verein aufzulösen oder die Organisation irgendwann ein ist. Und dass man das schon hinschreibt, ist schon sehr interessant. Also ich finde den Ansatz wieder gut, oder? Aber auch da, ich muss halt wirklich immer sagen, es stehen für euch Rechte, sind auch, und das sage ich jetzt ein bisschen provokant, stolz, und das ist schwierig zu erreichen, auch behindert sein, das ist nichts Schlechtes und auch nichts Gutes. Es ist das, was ihr daraus macht, ist es dann schlussendlich, oder? Und das muss auch jeder hören. Und darum geht raus, weil ihr immer für den öffentlichen Verkehr nützt. Natürlich sind wir die, die ins Ohröpfel büssen müssen. Weil wir wollen auch, dass etwas geändert wird. Oder? Wenn jetzt die Frauen immer ruhig gewesen wären, wäre die Frauenstimmrecht auch nicht gekommen. Also, wir müssen wirklich uns zusammenschliessen, auch unter Behinderten untereinander. Also, wenn ich dann manchmal sehe, das Gärtli denke, was da bei uns passiert, dann stellt es mir auch die Haare zu Berg, oder? Wenn es um Barrierefreiheit geht und immer die Maximalforderungen von jeder Seite nur das ist, was sie wollen. Mhm. Und kein Kompromiss. Wir haben das selber auch manchmal Blockierungen intern. Da denke ich, ja, wenn wir es schon nicht auf die Reihe bringen untereinander, wie wenn wir es für ein höheres Ziel machen, mhm, oder? Nein, also aber ich bin immer wieder froh, so eine Powermatze oder Frau zu haben wie jetzt dich, die halt auch sagt, ich unterstütze euch und ich brenne dafür und wir gehen zusammen den Weg. Also da nehme ich mich sehr stark wahr, dass du immer wieder probierst mit Ratschlägen oder man kann auch zu dir kommen und sagt, ich habe eine Idee und du würdest sicher helfen. Also wenn die Idee ausgereift ist, also eben, es kommt langsam. Das sage ich. Und ja. Mhm. Und halt einfach Politiker fragen. Warum soll ich sie jetzt als Behinderte wählen? Das wäre mal interessant. Mhm. Mhm. Also darum auch der Aufruf. Oder? Das, mhm, habe ich jetzt gemacht. Ich habe die zwei Menschen mit Behinderung gewählt. Und ich habe als dritte Nationalrätin jemanden gewählt, der sich auch zu dem engagiert. Aber man kann auch die Politiker anschreiben. Also, es gibt E-Mails und gewisse schreibe ich zurück. Also auch da, Digitalisierung ist, glaube ich, schon ein Werkzeug, das hilft. Mhm. Wie siehst du das? Mhm.
Ja, auf jeden Fall. Also da denke ich, das ist Digitalisierung ermöglicht vielen Menschen ein viel selbstbestimmtes Leben und das ist natürlich grossartig und das zu dem kommen sie, das steht allen zur Verfügung und für das muss man jetzt nicht noch lange politisch kämpfen oder noch wahnsinnig viel finanzieren, sondern das ist die Entwicklung von der heutigen Zeit und das kommt auch Menschen mit einer Behinderung natürlich sehr zu gut. Was mir noch wichtig dünkt, ist, was es ja auch so anspruchsvoll macht, wenn wir jetzt von Inklusion reden. Wenn man ganz einfach definiert, könnte man sagen, Inklusion meint ja, dass Menschen mit einer Behinderung ab Anfang von ihrem Leben bis Ende von ihrem Leben eigentlich dort leben, wohnen, arbeiten und sie, wo Menschen mit einer ohne Behinderung auch leben, also in einem Quartier,
ja,
in
einem gesellschaftliches Thema.
Genau. Und dass eigentlich die ganze Infrastruktur, die der nicht behinderten Bevölkerung zur Verfügung steht, eigentlich zugänglich gemacht wird. Und das würde ja eigentlich Institutionen in dem Sinn überflüssig machen, als eigentlich jeder Betroffene dort, wo er lebt, kann die Unterstützung abholen, wo nötig ist. Aber jetzt kann man zwei, drei Beispiele geben. Zum Beispiel, wo gehst du zum Zahnarzt? Hast du einen Zahnarzt in der Nähe, wo...
Habe ich, ja.
Das ist ein Wunder.
Aber ich habe ein paar ausprobiert.
Also, ja.
Eben, ich bin dann halt... Aber das ist jetzt mein Beispiel. Ich gehe dann halt gut hebeln. Mhm. Also ich gehe auch in den Ausgang. Ich gehe nicht viel in den Ausgang, aber wenn ich eine feine Pizza esse, das steht im Internet, dass die beste ist, dann ist mir das gleich, ob sie rostgängig, ja, ist. Dann sage ich, gehe vor die Türen an, Leute wollen es gehen, und dann hole ich halt jemanden aus der Küche. Oder dann gehe ich schauen, wo sind die Perle, oder? Weil dann kannst du die zwei starken Männer kannst noch engagieren, weil die sind stolz, dass sie zeigen an ihren Freundinnen, wie stark sie sind. Und dann bist du auch schon drinnen, oder? Und wenn es kein Rostel-WC sind, ich habe eine Urinflasche. Und die habe ich ja sechsmal schon erzählt. Und wenn ich nicht in eine normale Toilette rein bin, dann geht's. Dann sage ich, habt ihr einen Raum? Und wenn sie sagen, nein, sage ich, Ja, aber einfach einen Raum, wo ich rein kann. Ich sage, ja, okay, da hast du einen Raum und dann uriniere ich halt in die Flasche und stelle sie an den Tresen an und sage, bitte leer. Weil dann merke ich eigentlich, dass es ein Viertel oder ein Achtel von der Gesellschaft ausgesperrt wäre, wo ich auch Geld bringen würde. So habe ich auch schon viel diskutiert. Oder? Und dann sagen ja viele, ja, es kommt ja niemand. Sage ich, ja, mit einer Stecke kommt nicht jeder so wie ich. Also ich bin natürlich dann schon der, der halt den Gang ausprobieren hat. Und halt auch immer wieder den Dialog sucht, weil nur durch den Dialog geht.
Klar. Also du bist ja wirklich, das ist jetzt so eine absolut umwerfende Beschreibung gewesen, wie du eigentlich das öffentliche Leben, jetzt zum Beispiel die Bates, wo es die beste Pizza ist, einfach sensibilisierst für deine Bedürfnisse und halt nachher deine Urinflasche auf den Tresen aufstellst. Das passiert einmal, dass es vielleicht ein bisschen irritiert. Beim zweiten Mal kennen sie dich, finden die einen super Typ und machen es von selber.
Ich gebe auch trinken.
Ja, natürlich. Du bist ein Kund und kommst gern und machst Werbung für die Pizzeria, wie alle anderen Menschen auch. Und so müsste es ja eigentlich und laufen.
Dann müssen wir es halt auch nicht verkopft mitberichten, sondern dann
absolut recht.
Realistisch wäre. Aber vorhin noch kurz auf deine Person zurückkommen. Martin, weißt du, was passiert jetzt in Fachkreisen mit meinem Beispiel? Wenn ich mit Pädagogen rede, was komme ich denn für Feedback zurück?
Kommt möglicherweise, ja, du bist die grosse Ausnahme.
Ja.
Du bist halt
ich bin so gut und so intelligent. Oder? Ich sage, ja, ich habe einen Sonderschulabschluss. Ja, aber du bist sicher unter Forderung gewesen. Sag ich, nein. Ihr müsst doch jetzt einmal, wenn ihr euch einen Job wollt, richtig machen wollt, müsst ihr fragen, Jan, was hast du gemacht, dass du jetzt dort bist? Aber sie stellen mich natürlich jetzt auf einen Podest, wo auch wieder sagt, die einzelne Ausnahme und nicht fragen, wie bist du dazu gekommen? Dann würde ich sagen, mit Fehlern machen und Reflexion. Und halt jemand, der mich immer wieder gespiegelt hat. Und so geht's.
Also, das ist jetzt auch wieder ein super Beispiel. Also, das ist natürlich auch die Strategie, dass man jeder und jede, der ein bisschen öffentlicher wird, eigentlich als Ausnahme tut,
ja, statuieren. Also, eigentlich loben, dass es dann ruhig wird.
Aber damit sagt man eigentlich sofort, alle anderen können das gar nicht.
Und dann komme ich mit ganz extremen Beispielen.
Genau.
Und ich sage, warum geht das nicht? Wenn ihr nur kurz, wenn ihr nur 5 Minuten am Tag fragt, wo willst du hin? Und was muss ich machen und was machst du, um das gemeinsame Ziel zu machen? Dann wäre es eben wieder eine Betreuung und dann wäre es wieder die Treue. Oder? Es müsste wieder ein Treuegefühl, wo man miteinander eine Vision würde, veröffentlichen und nicht mich jetzt wieder als Podest anstellen.
Genau.
Weil in der Sonderschule bin ich sehr ein schlechter Schüler gewesen. Also, wenn ich heute meine Lehrer frage, würde ich sagen, ja, wir haben das nie gedacht. Aber ich habe wollen und habe die richtigen Leute gehabt, die mich unterstützt haben. Und so ist es gegangen. Und jetzt bin ich dann überbehindert. Das finde ich auch immer schön.
Aber das ist schon, das ist seit 30 Jahren so. Es gibt immer so Einzelne, die man rauspflückt und dann sagt, das ist halt die grosse Ausnahme. Ich hatte kürzlich eine Diskussion, wo es um berufliche Integration gegangen ist und dann ist viel Widerstand gewesen und das geht ja eh nicht und nicht zugänglich und so. Und dann habe ich gesagt, ja, aber es gibt doch gute Beispiele und hat der Wolfgang Schäuble erwähnt, der jetzt Vorsitzender ist vom Bundestag, der Minister war in Deutschland, der ja im Rollstuhl ist, habe ich das gesagt, dann hat die Person gesagt, aber obwohl wir ein Bild angeschaut haben mit dem Wolfgang Schäuble im Rollstuhl, hat sie gesagt, aber der ist ja nicht behindert. Das heisst, sie hat die Person hat gesagt, die hat ja eine Funktion, wo man ganz gescheit muss sein und hat wieder Rollstuhl ausblendet. Hat nicht gesehen, dass sogar der mobilitätseingeschränkte Wolfgang Schäuble ein blitzgescheiter Typ ist. Das sind so die, die eigentlich die Klassiker in der interessengeleiteten Wahrnehmung vom Thema Behinderung.
Nein, also der Reflex finde ich ganz spannend, dass ich jetzt eigentlich auf einem Podest bin und das wollte ich gar nicht.
Ja.
Sondern ich sage immer, jemand fragen, wie bist du dazu
gekommen? Genau.
Nicht
genau.
Mich loben.
Also bei dir ist ja interessant, ich kenne ja ein bisschen dein Leben,
ja.
Also das hast du ja selber gesagt, du warst in einer Sonderschule gewesen, und eigentlich du bist wie dort zugewiesen worden, einfach weil du...
Weil der integrative Ansatz neu eine revolutionäre Idee war.
Ja, und ich kenne ein bisschen die ganze Lehrsituation, also Ausbildungssituation. Wenn du dich nicht auf die Hinterbeine gestellt hättest und immer wieder gekämpft hättest und gesagt hättest, was für dich gut ist und was für dich wichtig ist, wärst du ja jetzt vielleicht irgendwie in einer geschützten Werkstatt.
Und halt auch gute Eltern.
Aber Eltern, das Umfeld
ist einfach wichtig. Mhm. Mal jetzt noch ganz ein kurzes Segment. Was macht denn der Martin, wenn er jetzt nicht im Thema Behinderungen so Feuer und Flammen ist?
Ja, ich muss vielleicht zu dem noch etwas sagen. Also, ja. Ich bin ja, das Thema, wenn man sagt, das Thema Behinderung, das ist ja vor allem ein Menschenthema.
Genau.
Also, wenn man mit diesem Thema arbeitet, dann lernt man einfach unterschiedlichste, grossartige Menschen kennen, die Betroffenen, aber auch gute Leute, die wirklich alles daran machen, um partnerschaftlich und auf Augenhöhe gemeinsam etwas zu entwickeln. Und von dem her gesehen ist es ein Thema, wo man tolle Menschen antrifft und halt einfach permanent mit Wunder konfrontiert ist, im Sinne von, dass man merkt, eigentlich sehr viele Lebensläufe von Betroffenen sind wie bei dir auch eigentlich so farbig, so reich und so unglaublich, weil die Menschen mit einer unglaublichen Hartnäckigkeit und Konsequenz einfach auch dafür gekämpft haben.
Und dann und das macht so
natürlich schön und strahlend.
Und dann gibt es natürlich auch ein Wildwuchsfestival daraus, oder?
Ja, genau.
Und genau. Künstlerisch betätigt.
Genau. Das ist ein Thema. Wildwuchs ist es, kann ich beim Wort bleiben. Ich finde halt, wenn man sich engagiert in einem Thema, das wild ist, das farbig ist, das nicht alles gleich ist, finde ich viel spannender, als wenn man irgendwie in einem geregelten, normierten Bereich tätig ist. Aber also, das ist eigentlich, ich bin in einem bewegenden, berührenden, mehr auch weiterentwickelnden Thema tätig. Aber also, sonst mache ich natürlich viel. Ich habe eine grosse Familie, 4 Kinder. Ich bin ein totaler Fan von meinen Kindern. Also im Sinn von, dass ich unglaublich viel von ihnen lerne. Dass ich in der Begegnung immer wieder muss staunen. Ich komme ganz viel Anstoss über. Ich verfolge ihren Weg sehr intensiv. Ich tue intensiv singen. Klassischer Gesang. Ich bin ein begeisterter Sänger und tue auch sehr viel üben und bin ein grosser Musik- und Lesefan.
Was liest du gerade?
Jetzt lese ich gerade ein Buch von einer Palästinenserin über eigentlich den Auszug der Palästinenser aus Israel.
Ah, okay.
Ja, ich bin ein grosser Naturfreund. Ich tue sehr viel wandern. Ich bin sehr verbunden mit den Bergen. Und zwar im Thema Behinderung, aber was ich jetzt eben auch noch habe seit 2 Jahren, das ist mit einer Kollegin zusammen ein Projekt in Georgien für Familien mit einem behinderten Kind. Und das ist für mich sehr herausfordernd, aufwühlend, aber natürlich auch menschlich unglaublich bereichernd, mit Menschen in Kontakt zu sein, die in ihrer Gesellschaft leben, wo Behinderung noch viel, viel stärker stigmatisiert wird als bei uns. Und dann zu merken, was die Menschen eigentlich schultern und müssen tragen. Und wenn ich jetzt von Menschen rede, sind es vor allem die Mütter und die Frauen, die das Thema aber auch das ganze Land auf den Schultern tragen. Und das ist natürlich inspirierend, wenn man jetzt wie wir dreimal im Jahr, drei Wochen kann dort hingehen kann und auch wieder mal merkt, in was für einem sicheren, reichen Land wir leben. Und gleichzeitig macht mich das nachher auch ein bisschen traurig, dass eigentlich
so
in einem Land wie die Schweiz, wo wir so viele gute Voraussetzungen haben, eigentlich in diesem Bereich so wenig läuft. Wir könnten beispielhaft sein für ganz viele andere Länder. Ja, jetzt, Georgien macht mich auf eine Art auch sehr reich und inspiriert mich. Und gibt mir auch einen guten Energiepush, um hier eigentlich noch mehr zu kämpfen.
Das gibt es von dem Projekt auch eine Homepage, würde ich das dann auch verlinken?
Ja, mir das schicken? Ich kann das schicken.
Gut, super. Und ich? Das erzähle ich noch ganz kurz. Ich bin jetzt gerade am Hörbuch dran vom Filmklassiker, aber auf dem Buch «Einer flog übers Kuckucksnest». Und das sage ich immer, ist so autobiografisch im Separativen für mich gewesen, oder? Nicht, dass sie mir Elektroschocks geben oder Drogen, aber einfach wie geredet wird, wie das Wording war, oder? Jan, wir wissen schon, was für dich gut ist. Und ich immer, nein. So. Und dann einfach auch wieder merken, wenn du Komfortzone vom sogenannten Fachpersonal, nicht jeder, das ist mir auch klar, aber ein bisschen tangierst, dass dann halt auch emotional manchmal geschnitten wirst. Also dass du wie auch im Isolierten noch einmal isoliert wirst, weil du eben auf die Hinterbeine rollst oder so. Also, es ist ja manchmal so zwischenmenschlich, aber das fasziniert mich dann auch. Also eben, eine andere Person, ich habe ja schon Institutionen da gehabt, das fördert meinen Horizont wieder, wo ich dann denke, ja, ich sehe den Punkt, wo ich betrifft, jetzt nehme ich meinen Punkt an euren Punkt und euch an meinen Punkt annähern und dann finden wir eine gemeinsame Lösung, oder? Mal, Martin, wir waren eigentlich fast am Schluss. Und am Schluss gibt es immer noch zwei Fragen. Warum hat der Martin Haug für das Interview zugesehen?
Ja, weil ich dich mal und kenne und denke, wir können sicher ein gutes Gespräch führen.
Super, super. Und wie hast du es jetzt gefunden?
Sehr gut. Also, du bringst natürlich auch unglaublich viel rein, weißt du? Also, an Energie, auch an Zuversicht, an Glaubwürdigkeit und du kannst natürlich eure Geschichten, die ja nur dir kennen, wo wir ja keine Ahnung haben davon, kannst du einfach unglaublich anschaulich beschreiben und sie verbinden sich mit dir als Mensch.
Danke, danke. Mal, Martin, wie jetzt jeder Gast, hast auch du noch ein Schlusssegment, wo du irgendetwas kannst auf den Weg geben, weil ich klinke mich da aus und möchte mich ganz herzlich bei dir bedanken. Es war sehr ein powervolles Interview gewesen. Es ist richtig etwas gegangen. Danke vielmals.
Ja, also wenn ich noch einen Wunsch habe, dann eigentlich die Aufforderung, dass man doch den Kontakt mit Menschen mit unterschiedlichen Behinderungen sucht und dass man diesen Menschen zulässt. Ich denke, das ist etwas vom Wichtigsten, was sie erleben. Von dem wissen wir nichts, weil wir nicht betroffen sind, dass wir nicht zulassen und dass wir versuchen zu verstehen, was sie sagen und dass wir auch merken, dass denke ich, ihre Anliegen, ihre Wünsche, ihre Visionen, ihre Träume auch träumt, Visionen und Anliegen von uns sind, dass es da keine Unterschiede gibt und dass wir dann handeln und irgendwo einen kleinen Beitrag leisten, dass die Teilnahme von Menschen mit einer Behinderung am öffentlichen Leben eine Selbstverständlichkeit wird.